Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich noch einmal kurz dafür beten. Herr, ich möchte danken, dass wir hier heute Morgen hier sein dürfen, dass wir uns hier versammeln dürfen in Traunreuth, dass wir dich anbeten dürfen. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du durch dein Wort sprichst zu uns, Herr, dass du dein Wort gebrauchst, uns anrührst, Herr, und dass du uns einfach segnest beim Hören und auch beim Reden. Amen. Hast du schon mal etwas kaputt gemacht und hast du dann gedacht, das war jetzt wirklich unnötig? Warum habe ich das überhaupt angefasst? Ihr kennt ja zum Beispiel bei so einem Kugelschreiber, da gibt es ja diese Klammern. Und also wenn ihr so seid wie ich spiele da mal gerne damit rum. Zum Beispiel, wenn ich gerade zum Gespräch bin, mit jemandem telefoniere und dann auf einmal macht es knack. Und dann denkt man sich, wieso musste ich jetzt damit so lange rumspielen, bis es dann wirklich ganz kaputt ist? Das kann doch wohl nicht sein. Und das Gemeine daran ist, dass man manchmal noch gar nicht so genau merkt, dass es jetzt gleich kaputt geht. Es geht ganz lang gut und dann, zack, weg ist es. Und vielleicht hast du aber auch manchmal was zu jemandem gesagt und dann konntest du es nicht mehr zurücknehmen. Eigentlich ganz ähnlich. Man denkt sich dann, warum musste ich das jetzt so und genau so sagen und konnte ich mir das nicht besser überlegen? Was man aber gesagt hat, das ist dann raus und das kann man dann nicht mehr zurücknehmen. Und manchmal gibt es ja noch in der Beziehung zu jemandem so einen kleinen Knacks. Und so wie mit einem Kugelschreiber merkt man nicht, dass die Ursache eigentlich viel tiefer liegt. Das Plastik ist eigentlich schon komplett angeknackst und brüchig, aber es sieht eigentlich noch gut aus, fühlt sich noch normal an. Und so ist es auch da. Manchmal merke ich erst nicht viel und dann ist auf einmal so ein Bruch in der Beziehung. Und manches kann man dann noch nicht mehr so einfach gleich wieder reparieren. Auch wenn ich versuche, diese Klammer dann wieder anzukleben, das ist nicht mehr so wie vorher. Und sowas nur viel schlimmer, das hatten wir auch in unserer Predigtreihe schon. Und zwar geht es um einen Menschen, um einen Jünger, der hatte schon eine recht besondere Beziehung zu Jesus. Und ihr wisst es natürlich alle, reden hier von Petrus. Und wir können dabei Jesus zusehen, wie er aus Petrus einen Mann gemacht hat, den er gebrauchen wollte. Wie er ihn durch seine Schule schickt. Wir sehen, ja, wie er eine ganz individuelle Geschichte mit Petrus hat. Und Jesus bestimmt auch, wann ein Ende wirklich das Ende ist und wann man auch vielleicht noch was reparieren kann. Ich möchte ein bisschen ausholen und Kontext geben, damit wir den heutigen Predigttext gut einordnen können. Also ich möchte einige Stationen nochmal im Leben von Jesus, von Petrus wiederholen. Wir haben Petrus als einfachen Fischer am See Genezareth kennengelernt. Jesus hat ihn da gerufen und er hat ihn berufen, ihm nachzufolgen. Also eigentlich hieß er ja Simon, weil Petrus ist der Name, der Jesus ihm gibt. Und er hat dann alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Und wie die anderen Jünger, hat er super viele Wunder miterlebt, wie Jesus 5000 Menschen satt macht mit 5 kleinen Broten und 2 Fischen, wie er zum Sturm gesagt hat, schweig still und verstumme. Der sogar Tote aufgeweckt hat. Und trotzdem hat Petrus vieles nicht wirklich verstanden. Obwohl Jesus hat den Jüngern mehrfach angekündigt, dass er sterben wird, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und trotzdem hat Petrus scheinbar damit gerechnet, dass jetzt Jesus dann bald irgendwie politische Macht irgendwie ergreifen will und dass er König werden will. Jedenfalls kann man das anders fast gar nicht erklären, wie er reagiert hat. Wir haben das vor ein paar Wochen in der Predigt vom Arthur recht eindrücklich erfahren, hatte das schön ausgelegt. Ja, der Petrus, der ist kein Feigling, er ist wirklich ein mutiger Mann. In der Nacht, als Jesus gefangen genommen und verurteilt wird, da war Petrus bereit, mit dem Schwert, also sein Schwert zu ziehen und für seinen Herrn zu kämpfen. In Gethsemane sind sehr viele Soldaten ausgezogen und wollten Jesus verhaften. Und da war Petrus bereit, ja, dieses Schwert zu ziehen, und er hat wirklich dann auf eigene Faust gehandelt und er hat dem Knecht das Ohr abgeschlagen und Jesus sagt nein. Petrus hat sich das einfach anders vorgestellt und er war letztlich schockiert, wie Jesus hier jetzt reagiert hat auf seine Aktion. Jesus wollte keine Gewalt und er wollte auch keine Alleingänge von Petrus. Er hat ihn überhaupt gar nicht bestärkt, indem wie er gehandelt hat, sondern er hat dann das Ohr von dem Knecht wieder geheilt. Und dass Jesus jetzt dann auch wirklich verurteilt und dann in der Situation vielleicht sogar hingerichtet werden soll, das war für ihn zu viel. Der sollte doch König werden. Petrus konnte es nicht verstehen. Und das Fundament, das Glaubensfundament, auf dem er stand, war angeknackst. Er wusste nicht mehr genau, wo er steht in der Beziehung zu Jesus. Und als es dann hart auf hart kam, da hat er Jesus verleugnet. Er hat auf diese Enttäuschung mit Verleugnung reagiert. Ich möchte noch einmal zurückblicken, sozusagen, bevor wir zum heutigen Predigttext kommen, auf die Stelle in Lukas 22. Lukas 22, 54, das ist jetzt die Parallele aus dem Lukas-Evangelium. Eigentlich sind wir im Johannes, aber ich finde, das ist hier ziemlich, ziemlich schön. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war bei ihm. Er beleugnete und sagt, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach dem Verlauf von etwa einer Stunde, er behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, das er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, wie reagiert Jesus auf diese Verleugnung? Er hat auf jeden Fall mal bemerkt, dass es so war. Und das hat ihn offensichtlich auch nicht kalt gelassen. Er hat in dem Moment ihn direkt fixiert, ihn direkt angeschaut. Jetzt steht da leider nicht da, wie dieser Blick jetzt genau war. Man kann sich vorstellen, dass das von großer Enttäuschung geprägt war. Aber vielleicht auch nicht. Er hat viel in ihn investiert. Und ja, Jesus hat noch einen Plan für ihn. Das ist noch nicht das Ende. Bei Petrus jedenfalls war etwas zerbrochen. So hat er sich das nicht vorgestellt. Was er gesagt hat, wollte er bestimmt so nicht sagen, aber das kann man einfach nicht wieder so leicht zurücknehmen. Und dann muss Petrus mit den anderen Jüngern mit ansehen, wie Jesus von den Römern gekreuzigt wird und dann wie das Todesurteil verstreckt wird. Ja. Nach 3 Tagen steht aber dann Jesus wieder vom Tod auf. Und ja, im Grunde nichts Neues, so wie er es sich angekündigt hat. Und Jesus erscheint den Jüngern, viele haben ihn gesehen. Jesus hat wirklich über den Tod besiegt. Und damit ist die Geschichte im Grunde zu Ende, das Evangelium, das Matthäus-Evangelium. Oder doch nicht? Wir sind im Epilog, also im Nachwort oder Nachtrag. Und in einem Film wäre das jetzt so, da würde jetzt ganz groß das Ende stehen und ja, dann laufen so langsam die Namen von den Schauspielern durch das Bild und die ersten stehen dann auf und gehen schon zum Ausgang und dann kommt aber doch noch eine Überraschung. Da kommt noch was. Der Text geht dann wieder weg, es kommt noch ein Nachtrag, eine kleine Pointe, eine erklärende Begebenheit, die manchmal den ganzen Film aufklärt. Im Kino bleiben noch manche im Gang stehen und schauen noch mal genau hin. Manche setzen sich auch wieder hin. Und so auch hier. Es wäre jetzt wirklich schade gewesen, wenn jetzt an der Stelle das Johannesevangelium zu Ende wäre. Wir hätten gar nicht erfahren, wie es weitergeht mit Petrus. Wie geht er mit den anderen Jüngern um? Ich meine, er hat ihn verleugnet, konnte sich nicht zu ihm stellen. Das geht nicht einfach so weiter wie bisher. Ja, zuvor war er noch Anführer oder Sprecher. Er hat oft, als Jesus die Jünger was gefragt hat, hat oft Petrus als Erster reagiert, als Erster geantwortet. Und jetzt? Ja, Petrus hat sich bestimmt nach allem, was passiert ist, schuldig gefühlt, vielleicht schwach und nicht am richtigen Platz. Und so ist er in sein altes Leben zurückgegangen. Er sagt noch ganz lapidar, ich gehe fischen. So nach dem Motto, was soll das alles überhaupt? Das war ein Leben, was er kannte und das hat ihm bestimmt auch eine große Sicherheit gegeben. Er war raus. Aber das war nicht der Plan, den Jesus mit ihm hatte. Und jetzt erscheint Jesus diesen Jüngern am Ufer. Sie erkennen ihn nicht. Und jetzt kommt dieser wunderbare Fischzug, den Andi uns letzte Woche ausgelegt hat. Und dabei haben wir schon gesehen, zu der Jüngerschaftsschule von Jesus gehört Gehorsam. Da waren diese Berufsfischer, echte Profis, die wissen, wie man Fische fängt. Und sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und jetzt steht da dieser Mann und sagt, werft das Netz auf der rechten Seite statt auf der linken Seite aus. Und das hat sich für die Jünger komplett unlogisch angehört. Und das menschlich gesehen ist es das auch. Das macht natürlich überhaupt keinen Unterschied, menschlich gesprochen. Aber Jesus wollte an der Stelle Gehorsam sehen. Und Petrus und die anderen Jünger waren tatsächlich dann gehorsam und sie haben das dann gemacht. Sie haben einfach gehorcht und sie haben dann noch tatsächlich eine ganze Menge Fische aus dem See gezogen. Und jetzt geht die Geschichte los. Jetzt sind sie zusammen am Ufer des See Genezareth mit dem auferstandenen Jesus und frühstücken diese Fische am Kohlenfeuer. Und jetzt kommen wir zum heutigen Predigttext. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zu ihm zum dritten Mal, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der auch bei dem Abendessen sich an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Ja, es ist ein wirklich faszinierender Bibeltext, finde ich. Ja, Petrus ist wirklich ein gebrochener Mann. Und ich kann mich aber eigentlich ganz gut in ihn hineinversetzen. Er ist ungeduldig, er ist voller Fehler, er hat sich massiv selbst überschätzt. Er hat gedacht, dass er den Herrn deutlich mehr liebt, als es danach wirklich der Fall war. Und er hat auch gedacht, er könnte Anfechtungen widerstehen, was nicht der Fall war. Und ja, ich meine, es ist nicht lange her, da hat er in Gethsemane noch gesagt, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich niemals Anstoß nehmen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ja, und das ist doch passiert. Und trotzdem will ihn Jesus gebrauchen. Und er ruft ihn in einen wirklich bedeutenden Dienst. So, und jetzt ist quasi der gemütliche Teil abgeschlossen. Jetzt wird's ernst. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Simon Petrus zu ihm. Also zuerst das leibliche Wohl. Jetzt kommt er zum geistlichen Teil. Spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Also, es ist euch aufgefallen, wie spricht er ihn an? Simon? Ich meine, Jesus war der, der ihm diesen neuen Namen gegeben hat. Du sollst Kephas heißen. Das heißt Petrus, Fels. Und ganz offensichtlich ruft Jesus hier in sein altes Leben hinein. Und jetzt stellt Jesus ihm diese provokante Frage: Liebst du mich mehr als diese? Dann könnte man sich jetzt fragen, was meint Jesus hier? Und es ist nicht ganz eindeutig. Mehr als diese Fische, mehr als diese Netze, mehr als dein altes Leben. Aus dem Kontext könnte es auch sein, dass er meint, mehr als die anderen Jünger hier. Ja, auch deswegen, weil er gerade vorher so geprahlt hat, wie wir gerade gelesen haben. Und wir sehen jetzt an der Stelle auch so eine Parallele ganz zum Anfang, als ihn Jesus zum ersten Mal in die Nachfolge berufen hat. Petrus hat ja schon eine ganze Menge erlebt, was es heißt, in der Nachfolge von Jesus zu leben. Er weiß, das kostet etwas. Und Petrus hat auch wirklich alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Dieser Ruf in die Nachfolge, das ist schon wirklich ein extremer Ruf. Man muss wirklich die Kosten der Nachfolge berechnen. Und die Kosten der Nachfolge, das kann unser Leben sein. Alle unsere alten Pläne, unsere Ziele, alles, was wir erreichen wollten, Jesus kann das alles über den Haufen werfen. Und jetzt fordert ihn Jesus auf, alles aufzugeben. Warum sollte man sowas Extremes machen? Ich denke, es gibt nur eine so eine starke Motivation, und das ist die Liebe. Wisst ihr, Menschen machen die extremsten Sachen aus Liebe. So einen anderen Menschen zu lieben und zu heiraten und sein ganzes Leben zu teilen, das ist auch schon ganz schön extrem. Aber manchmal sind es auch Dinge, die wir lieben. Jemand, der die Berge über alles liebt, der wird jede freie Minute, die er irgendwie kann, in den Bergen verbringen. Und ja, für jemand anders ist es vielleicht ein Verein oder für jemand anders ist es ein Computerspiel oder ein Musikinstrument oder vielleicht auch einfach das Handy. Du wirst immer den Dingen folgen, die du liebst. Und man sieht sehr deutlich an deinem Leben, was du liebst, nämlich mit was füllst du deine Zeit? Was sind die Prioritäten in deinem Leben? Und das will jetzt Jesus auch von Petrus wissen. Von was bist du motiviert, Petrus? Hast du mich lieb? Und im Grunde dann auch folge mir nach. Ja, von diesem Übermut von Petrus ist nicht mehr viel übrig. Er ist recht kleinlaut. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm. Petrus spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Also Jesus kennt natürlich das Herz von Petrus und er weiß, dass er versagt hat. Aber er will ihn gebrauchen. Weide meine Lämmer. Also der Hirtendienst, das ist ohne Zweifel, das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die er ihm hier gibt. Aber er ändert auch seinen Fokus. Wirklich buchstäblich hin von der Fischerei, also von der Fischerei hin zum Hirtendienst. Also im Bild gesprochen, das heißt sozusagen vom Evangelisten zur Gemeindearbeit, zum Hirten, zum Aufseher. Jesus will ihn gebrauchen für was ganz was Wichtiges. Und dann Geht's weiter in Vers 16. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Auch hier sehen wir wieder, dass Jesus ihn noch immer mit seinem alten Namen anspricht. Und beim zweiten Mal gibt Jesus ihm jetzt aber noch eine zusätzliche Aufgabe letzten Endes: Weide meine Schafe. Jetzt haben wir schon Lämmer und Schafe. Also ich denke jetzt nicht, dass das was an seiner Tätigkeit ändern soll. Das ist vielleicht mehr so die Menge, die Anzahl der Tiere, die ihm da unterstellt sind. Und dann geht es dann weiter zum dritten Mal. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass ihn zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und spricht zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Ja, Jesus fragt ihn ein drittes Mal und Petrus wird immer kleinlauter. Also eigentlich ist er nur traurig, dass er dreimal fragen musste. Und er fällt aber auch nicht in dieses alte Schema zurück. Er hätte auch sagen können: Selbstverständlich liebe ich dich, mehr als alles, mehr als jeder, mehr als alles, was ich kenne, was ich mag, aber das ist es nicht. Als es darauf ankam, als es hart auf hart kam, da hat er sich selbst überschätzt. Aber ja, er hat sich nicht zu ihm stellen können und hat dann geantwortet: Ich kenne ihn nicht. Ja, Petrus ist gefallen, aber jetzt kriegt er von Jesus die Möglichkeit, wieder aufzustehen. Und da haben wir wieder diese Parallele. So wie er vor ein paar Tagen am Kohlenfeuer stand und sich gewärmt hat und ihn verleugnet hat, so ist er jetzt wieder in diesem Kohlenfeuer und Jesus setzt ihn wieder in das Amt ein. Ein Amt, auf was Jesus ihn wirklich vorbereitet hat. Und dass er wieder an der Stelle ist, das ist nicht selbstverständlich. Aber er zeigt ihm auch, dass er im Grunde ein Hilfshirte ist. Er verkauft ihm die Schafe nicht und sagt: Nimm sie hin, mach, was du willst damit. Nein, Jesus behält die Verantwortung. Es sind immer noch seine Schafe. Er vertraut sie dem Petrus an für eine Zeit, dass er sie hütet, dass er ihnen zu essen gibt. Aber letzten Endes ist er immer noch da und kann mit den Schafen tun, was er für richtig hält. Er behält die Verantwortung. Und das ist ja der erste Zuspruch, den ich euch geben will. Wenn du gefallen bist, steh wieder auf. Jesus fragt auch dich: Hast du mich lieb? Genau. Und nachdem er ihn jetzt aber wieder aufgebaut hat, sozusagen jetzt hat er ihn wiederhergestellt, jetzt kommt ein ziemlicher Hammer in Vers 18. Ich lese nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Aber was könnte das jetzt bedeuten? Wenn Petrus alt geworden ist, wird er seine Hände ausstrecken. Das ist ziemlich offensichtlich. Jesus kündigt dem Petrus an, dass er als Märtyrer am Kreuz sterben sollte. Also die Hände ausstrecken sozusagen ist einfach so eine Umschreibung. Vielleicht Verniedlichung. Und wenn ihr euch fragt, warum ich mir jetzt so also sicher bin, der Bibeltext legt sich selber aus, wenn wir ein bisschen weiterlesen. In Vers 19. Dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Also die Bibel schweigt zum genauen Tod von Petrus, aber es gibt ziemlich gute Hinweise darauf, dass das für Petrus auch genauso eingetreten ist. Also so wie Jesus es hier gerade angekündigt hat. Also zum einen kennen wir da so römische Geschichtsschreiber, aber auch die kirchliche Tradition, die das im Grunde sagt, es spielt für uns keine große Rolle. Jesus hat das so gesagt und wir glauben auch, dass das genauso eingetreten ist. Aber vielleicht geht es euch jetzt auch wie mir. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, warum sagt Jesus das jetzt? Warum genau jetzt? Gerade war noch alles so positiv mit dem Frühstück, mit dem gebratenen Fisch. Jesus setzt ihn wieder ein in das Amt, gibt ihm dieses Amt als Hirten. Und jetzt redet er über seinen Tod. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Das letzte Mal, als Petrus wirklich in Bedrängnis gekommen ist, da hat er Jesus verraten, da war sein Glaubensfundament noch nicht wirklich fest. Aber das ist jetzt vorbei. Das nächste Mal, wenn er in diese Situation kommen wird, dann wird der Felsen feststehen, so wie sein Name Petrus, Fels. Er hat einfach die Gewissheit, dass es so kommen wird, für ihn ganz persönlich. Und das entmutigt ihn jetzt nicht, dass er sagt, oh nein, das ist wie schrecklich, sondern das bestätigt ihn einfach. Er weiß, dass er genau an dem richtigen Platz ist, an den Jesus ihn stellen will. Und diese ganzen falschen Erwartungshaltungen, die vielleicht vorher da waren, wer weiß, wird Jesus bald hier irgendwie politischer, weltlicher König, so das hat er jetzt erstmal zur Seite getan, das ist ausgeräumt. Er weiß, dass er Jesus in Zukunft nicht mehr verleugnen wird. Und Jesus gibt ihm hier die absolute Gewissheit mit der letzten Konsequenz. Und die Konsequenz für Petrus ist hier, dass er auch sozusagen so sterben wird. Aber was bedeutet das für uns? Ich meine, Jesus hat so lange an Petrus geschliffen, bis er wirklich wissen darf, dass er felsenfest steht, dass er wirklich so ein solides Fundament hat. Er wird ihn nicht mehr verleugnen. Er hat ihn geformt, bis er da angekommen ist, wo er ihn haben wollte. Und das dürfen wir auch für uns einfach annehmen, dass Jesus uns formen will, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und wie reagiert Petrus darauf, auf das Ganze? Vers 19. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Der Jünger, den Jesus liebte, das ist Johannes, der auch quasi dieses Evangelium geschrieben hat. Ja, und wie reagiert Petrus jetzt nun auf ihn? Er schaut sich um, sieht den Johannes und der, was, ich werde sterben, aber er? Und ja, das ist einfach ein Wahnsinn, ein ganz schönes Projekt, dieser Petrus. Aber Jesus reagiert ganz gelassen. Kümmere du dich mal nicht so viel um die anderen. Bleib du mal bei dir. Folge du mir nach. Und Jesus schmückt es dann noch weiter aus. Wenn ich will, dass Johannes nicht stirbt, bis ich wiederkomme, dann ist das auch nicht dein Problem. Im Gegenteil, was geht es dich an? Aber das haben die Jünger natürlich gleich wieder falsch aufgefasst und haben dann wirklich überlegt, ob das jetzt so gemeint ist, dass Johannes vielleicht wirklich nicht stirbt. Und das musste Jesus dann ausräumen. Das haben wir hier in Vers 23. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Also Johannes macht es hier nochmal klar, dass Jesus es nicht gemeint hat. Also wenn das jetzt nicht aufgeklärt worden wäre, dann, naja, dann hätte Jesus hier sozusagen die Unwahrheit gesagt. Das kann nicht sein. So Gerüchte muss man auch gleich aufklären. Ja. Es kann dem Petrus im Grunde egal sein, was Jesus mit Johannes macht. Jesus hat dem Petrus seine eigenen Aufgaben gegeben und er soll sich nicht so stark mit den anderen vergleichen. Und an dieser Stelle können wir kurz überlegen, vielleicht wo will Gott dich gebrauchen, wo will Gott mich gebrauchen? Und das können wir auch für uns annehmen, Herr. Ja, oder lass uns einfach nicht so sehr auf andere schauen, der kann das so gut, dann will ich das auch, sondern Jesus hat einfach eine sehr spezielle Aufgabe für jeden von uns persönlich, ganz individuell. Genau, und jetzt, da war Vers 23 noch, genau. Und jetzt schließt Johannes sein Evangelium hier mit diesem Schlusswort. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese Dinge alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also Johannes versichert uns hier noch einmal, dass der Bericht, den er hier aufgeschrieben hat, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass alles wahr ist und dass er im Grunde auch ein Zeuge ist. Und dann bringt er sozusagen selbst die Frage auf und beantwortet sie, warum eigentlich so wenig über Jesus nur geschrieben wurde. Ja, und er sagt auch gleich, die Welt der Bücher könnte es nicht fassen. Das kommt uns jetzt vielleicht wie eine Übertreibung vor. Also ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass ich kurz überlegt habe, ob ich das jetzt mal hochrechnen sollte, wie viele Wörter so ein Mensch am Tag spricht und dann wie viele Bücher man bräuchte und so in einem durchschnittlichen Leben. Ich habe euch das jetzt und mir mal erspart, weil darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass Johannes hier einfach bezeugt, dass es noch viel mehr gibt und dass wir einfach staunen dürfen. Das, was Jesus hier getan hat, das sind nicht so Zufallstreffer. Hat er mal ein Wunder getan, es hat mal zufällig geklappt, dann sagt Sturm, schweig still und dann ja, war zufällig so. Sondern nein, er hat einfach so viele Wunder getan, das hätte einfach ein Wahnsinn. Da wären wir nicht mehr fertig. Und ja, wir dürfen einfach staunen. Ja, im Grunde ist dieses Schlusswort auch nochmal eine Wiederholung und Erweiterung von diesem Schlusswort, den er kurz vor dem Epilog geschrieben hat, in Johannes 20, nur kurz vorher. Es ist noch viele andere Zeichen, tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ganz eindeutig, mit ganz klarem Ziel. Das ist alles aufgeschrieben, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das können wir einfach glauben. Ja, ich hatte diese Predigt überschrieben mit der Überschrift, was, wenn ich falle? Und vielleicht ist es euch jetzt zu einfach, wenn ich jetzt sage, wenn du gefallen bist, dann steh wieder auf. Aber das ist genau das, was wir hier sehen. Petrus ist da einfach in dieser Situation, er war einfach in dieser Situation, er ist gefallen und Jesus ruft ihm zu, steh wieder auf. Vielleicht hast du auch schon mal einen Anfang in der Jüngerschaft gemacht und dann gab es vielleicht irgendeinen Zerbruch oder so einen gewissen Dämpfer. Ja, vielleicht denkst du auch, dass du wie Petrus Jesus in der einen oder anderen Situation enttäuscht hast. Und dann darf ich dich heute ermutigen, mach einen neuen Anfang mit Jesus. Wir können so einen Zerbruch nicht so leicht heilen, so wie wir diesen Kugelschreiber vom Anfang nicht so leicht einfach wieder kleben können. Aber Jesus kann es. Jesus kann alles. In der Beziehung zu ihm können wir wieder einen neuen Anfang machen, wenn wir es ernst meinen. Und wir sehen auch, Jüngerschaft bei Jesus ist immer geprägt von Gehorsam und von Liebe. Wir können ihm nur wirklich nachfolgen, wenn unser Handeln einfach von dieser Liebe motiviert ist. Und dann hat Jesus eine ganz spezielle, individuelle Aufgabe für uns. Vielleicht ist es Lämmerweiden, vielleicht auch was ganz was anderes. Vielleicht einfach Musik machen oder einen älteren Menschen in der Gemeinde besuchen, der vielleicht nirgendwo mehr rauskommt. Oder was ganz anderes. Wenn du wirklich danach fragst, dann wird es dir der Herr mit Sicherheit auch zeigen. Aber ja, was uns wirklich antreibt in unserem Leben, das sehen wir. Womit füllen wir unsere Zeit? Und was ist es, was wir wirklich lieben? Ja, Jüngerschaft muss von Liebe zu Jesus geprägt sein. Und ich möchte auch mit dem schließen, was Jesus auch dem Petrus gesagt hat. Schau nicht auf die anderen. Schau auf Jesus. Amen.